NDR Info. Der Talk. Professor Dr. Jürgen Lüneck ist Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Bei der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands sind rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 15 Forschungszentren beschäftigt. Das Spektrum reicht von der Krebsforschung über Nanotechnologie, Möglichkeiten der Energiegewinnung bis hin zur Erforschung des Klimawandels. Professor Dr. Jürgen Lüneck steht der Helmholtz-Gemeinschaft seit 3 Jahren vor. Neben Forschung, wissenschaftlicher Nachwuchs und Frauenförderung spielte zuletzt der Medizin-Nobelpreis, der in diesem Jahr an einen Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft ging, eine wichtige Rolle. Regina König hat mit dem gebürtigen Niedersachsen über dieses und andere Themen gesprochen.
Krebsforschung, das ist das Stichwort für unser Gespräch, für den Anfang unseres Gesprächs mit Professor Jürgen Lüneck. Am 10. Dezember wird ein Wissenschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsam mit 2 anderen Forschern mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Professor Dr. Harald Zuhausen hat untersucht, wie Virusinfektionen Gebärmutterhalskrebs auslösen. Durch diese Forschung wurde es möglich, einen Impfstoff gegen die dritthäufigste Krebserkrankung zu entwickeln. Professor Zuhausen hat diese Arbeiten am Deutschen Krebsforschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft gemacht. Herr Professor Lüneck, sind Sie stolz?
Klar bin ich stolz, klar sind wir stolz als Helmholtz-Gemeinschaft, zumal das jetzt für uns der 2. Nobelpreis in Folge ist. Letztes Jahr gab es für das Forschungszentrum Jülich und Peter Grünberg den Nobelpreis für Physik, dies Jahr für Medizin. Das ist einfach toll.
Und gibt es noch mehr oder diese 2?
Naja, 2 in Reihe sind ja gar nicht so schlecht. Und beide sind, glaube ich, auch hoch verdient. Und was mich natürlich besonders freut, die Arbeiten beider Nobelpreisträger sind wirklich in Deutschland entstanden. Manchmal werden ja Deutsche mit Nobelpreisen ausgezeichnet für Arbeiten, die sie im Ausland gemacht haben, meistens in den USA. Sowohl bei Peter Grünberg als auch bei Harald Zuhausen sind Arbeiten ausgezeichnet worden, die in Deutschland entstanden sind und mit ersten Ergebnissen vor über 20 Jahren, was zeigt, welchen langen Atem man auch braucht, um Grundlagenforschung zu treiben, die dann hinterher auch wirklich richtig sichtbar wird und neue Arbeitsgebiete begründet.
Auf die Qualität der Forschung in den Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft kommen wir noch. Wie ist das denn mit Ihnen, Herr Professor Lüneck? Haben Sie je darauf gehofft, auch mal den Nobelpreis zu bekommen? Sie sind ja Physiker.
Das ist natürlich der Traum eines jeden Wissenschaftlers, zumindest in den Gebieten, wo es Nobelpreise gibt. Aber es war für mich nie eine Antriebsfeder, sondern was mich immer begeistert hat, an der Physik war neben der Wissenschaft und dem Gewinn neuer Erkenntnisse auch das Zusammensein mit jungen Menschen, mit den Studenten, mit den Doktoranden, mit denjenigen, die selber eine akademische Laufbahn einschlagen wollten. Das ist eigentlich auch für mich rückblickend das, was mich mit der größten Befriedigung erfüllt. Wenn ich so zusammenzähle, wie viel meiner ehemaligen jetzt mittlerweile selber Professoren sind, dann sind das weit über 15. Von da habe ich mich hinreichend oft geklont.
Kommen wir nochmal zurück auf den Medizin-Nobelpreis für Professor Zuhausen. Sie sind Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, wie ich sagte, die größte wissenschaftliche Organisation in Deutschland. Jetzt fragen sich vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, Hermann von Helmholtz, nachdem sie benannt ist, wer war das eigentlich und was ist eigentlich diese Gemeinschaft?
Eine absolut berechtigte Frage. Sie sind nicht die Erste, die diese Frage stellt. Wir haben, wie ich immer sage, ein Markenproblem. Viele Menschen in Deutschland kennen einzelne Forschungszentren. Sie haben das Deutsche Krebsforschungszentrum genannt. Aber die wenigsten wissen, dass diese Zentren unter das Dach der Helmholtz-Gemeinschaft gehören. Weiteres Beispiel vielleicht die Polarstern. Viele Leute in Deutschland kennen das Schiff Polarstern durch die Arktis- und Antarktis-Forschungsreisen. Aber die wenigsten wissen, dass das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auch zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Das liegt einfach daran, dass die Zentren historisch bedingt nicht den Namen Helmholtz in ihrem eigenen Namen tragen, sondern eben Deutsches Krebsforschungszentrum, Forschungszentrum Jülich, Alfred-Wegener-Institut, hier in Berlin Max-Delbrück-Zentrum und so weiter heißen. Also von daher müssen wir da was tun und ich bin dankbar, dass ich das hier auch erläutern darf. Helmholtz selber war eine interessante Persönlichkeit, wahrscheinlich mit Alexander von Humboldt zusammen der bedeutendste Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Er war in gewisser Weise auch ein Schüler von Alexander von Humboldt. Helmholtz hat Medizin studiert und hat sich dann aber sehr früh für die Physiologie interessiert. Also ihn interessierte, wie funktioniert eigentlich das Sehen, wie funktioniert das Hören. Und da hat er wichtige Entdeckungen gemacht. Er hat den Augenspiegel entdeckt, mit dem man erstmals die Retina sehen konnte und den Augenärzten damit ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie sozusagen Augenleiden ganz anders behandeln konnten. Er hat sich auch mit der Farbtheorie des Sehens beschäftigt. Manche sagen, dass er auf die Art und Weise mit dafür gesorgt hat, dass auch neue Kunstströmungen wie der Impressionismus dann zu dem Zeitpunkt wirklich auch präsent werden konnten, zu dem sie dann auch das Licht der Öffentlichkeit entdeckten. Also er war sehr interdisziplinär, hat sich dann auch mit theoretischer Physik beschäftigt, gilt als Begründer des Satzes von der Energieerhaltung. Das ist ein Grund dafür, dass wir seinen Namen gewählt haben für unsere Organisation. Es gibt aber noch zwei weitere. Er hat, wie auch wir, das Versuchen groß gedacht und groß gehandelt. Als er hier nach Berlin kam, hat er das größte Physikinstitut, ich glaube nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich damals auch Europas bekommen. Die Berliner haben das in der ihnen eigenen Art Palast der Physik genannt. Also er hat groß gedacht, groß gehandelt. Und der dritte Punkt, er hat mit Werner von Siemens den Kaiser überredet, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zu gründen. Siemens und Helmholtz waren befreundet und Siemens erkannte relativ schnell, dass er für seine Produkte genaue Messungen und Kalibrierungen braucht. Helmholtz hatte immer eine Leidenschaft für Präzisionsmessung und so haben die zwei den Kaiser überredet und Siemens hat eigenes Geld in die Hand genommen, so eine Art nationale Anstalt für das Mess-, Prüf- und Eichwesen zu gründen. Das war die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Helmholtz wurde erster Präsident. Heute ist das die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und am Rande bemerkt, Helmholtz und Siemens wurden dann auch noch familiär verbandelt durch die Heirat mit einer Siemens.
Sie haben es angesprochen, Helmholtz war Pionier auf vielen Gebieten. Er war so eine Art letzter Universalgelehrter. Und ich habe gelesen, dass seine Eltern ihm kein naturwissenschaftliches Studium finanzieren konnten. Deswegen hat er zunächst Medizin studiert. Wie war das bei Ihnen? Mussten Sie Taxi fahren für Ihr Studium oder irgendwie anders jobben oder war das für Sie einfacher?
Zunächst nochmal zu Helmholtz. Es stimmt, zu der Zeit war Physik brotlose Kunst und führte ein Nischendasein. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühte dann die Physik auf und wurde ja mit zu der bestimmenden Wissenschaft des 20. Jahrhunderts. Bei mir hat sich in der Oberstufe, in der 13. Klasse eigentlich erst ergeben, dass Physik das Fach sein würde, was ich studieren könnte. Ich habe das dann auch getan, gleich von Anfang an und habe versucht, das Geld, was ich zusätzlich brauchte, dann nicht durch Taxifahren zu verdienen, sondern dadurch, dass ich Übungsgruppen mitgeleitet habe, aber dann auch am Wochenende Pakete ausgetragen habe.
Zu Gast im Talk auf NDR Info heute Professor Jürgen Lüneck, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Es ist die größte Wissenschaftsorganisation in Deutschland. Herr Professor Lüneck, im Prinzip ist es doch so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Helmholtz-Gemeinschaft mit ihren 15 Forschungszentren viele Gebiete abdeckt, die Hermann von Helmholtz erforscht hat. In Braunschweig beispielsweise geht es um Infektionsforschung, in Bremerhaven um Polar- und Meeresforschung, Sie haben es schon erwähnt, in Jülich um Gesundheit, Energie und Umwelt. In welchem dieser 15 Zentren waren Sie zuletzt und was haben Sie da gesehen?
Zuletzt war ich hier im Max-Delbrück-Zentrum in Berlin-Buch. Wir haben ja eine Mission. Vielleicht sollte ich da noch ein Wort zu sagen, damit man weiß, warum es diese Organisation überhaupt gibt. Unser Auftrag ist Spitzenforschung auf für Deutschland strategisch wichtigen Gebieten zu betreiben. Von daher sind wir nicht in allen Forschungsfeldern unterwegs, sondern in ausgewählten Bereichen. Dazu gehört Energie, dazu gehört Erde und Umwelt und damit das Klimathema, dazu gehört Gesundheit, dazu gehört Luftfahrt, Weltraum und Verkehr, dazu gehört Struktur der Materie, das sind die großen Beschleuniger, das sind Synchrotrons, das sind besondere Lichtquellen oder auch Forschungsreaktoren. Und dazu gehört Schlüsseltechnologien. Das sind die Bereiche,
das ist ja ganz schön
wo
viel.
Wir unterwegs sind. Und ich denke, es sind Themenfelder, die wirklich für die Zukunft unseres Landes von entscheidender Bedeutung sind. Für mich ragen zwei Themen in besonderer Weise heraus. Das ist einerseits das Energiethema, das uns ja gegenwärtig beschäftigt, nicht nur wegen dieses Klimaproblems, Stichwort CO2, sondern weil die Energiepreise dramatisch gestiegen sind. Ich glaube auch, die werden auf hohem Niveau bleiben, selbst wenn im Moment der Preis pro Barrel Öl wieder deutlich unter $100 gefallen ist. Und das zweite große Thema ist das Thema Gesundheit, speziell in einer alternden Gesellschaft. Das sind eigentlich die beiden großen Themen, wo wir auch versuchen, besondere Beiträge zu leisten.
Ja, und Sie wollten erzählen, was Sie im Delbrück-Zentrum gesehen und erlebt haben.
Wir haben in Berlin mehrere Helmholtz-Zentren. Eins ist in Berlin-Buch. Das ist das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Und an diesem Zentrum versucht man eben, die molekularen Grundlagen zu untersuchen von Krebs, von neurodegenerativen Erkrankungen und speziell auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und darüber haben wir gesprochen bei meinem letzten Besuch in Berlin-Buch, wollen wir ausbauen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind jetzt und werden auch auf absehbare Zeit nach wie vor die Todesursache Nummer eins sein. Und ich denke, wir sind gut beraten in einem Land wie Deutschland, wenn wir das auch forschungsmäßig untermauern.
Sie haben die sechs Gebiete genannt, auf denen man forscht in den verschiedenen Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich habe gelesen, dass rund 8.800 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei der Gemeinschaft beschäftigt sind und 4.000 Doktoranden. Das ist ja eine geradezu unübersichtliche Menge von Forschungsvorhaben. Wie schaffen Sie das als Präsident, da einigermaßen auf dem Laufenden zu sein? Oder geht das gar nicht?
Als Präsident versucht man natürlich, mehr so den Blick für das Ganze wahrzunehmen. Natürlich muss man in etwa wissen, was in den einzelnen Forschungsbereichen gerade passiert, insbesondere auch, wie sich die Forschungsbereiche strategisch ausrichten wollen. Das ist ja für uns ganz entscheidend bei dem Anspruch, den wir haben, auch im nationalen Interesse Forschung zu betreiben. Beispielsweise Thema Energie. In welchen Bereichen jetzt der Energieforschung engagieren wir uns in besonderer Weise? Müssen wir mehr tun, etwa bei der effizienten Energieerzeugung, Energieumwandlung? Müssen wir mehr tun auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Das sind Fragen, mit denen ich mich dann natürlich als Präsident der Organisation in Absprache mit meinen Kolleginnen und Kollegen in erster Linie beschäftige und nicht so sehr mit Einzelprojekten. Das ist Aufgabe der Zentren.
Woher wissen Sie eigentlich, dass in den 15 Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft Spitzenforschung betrieben wird? Wie gleichen Sie das ab mit ähnlichen Forschungsvorhaben in anderen Ländern?
Zunächst mal ist die Tatsache, dass wir jetzt zwei Nobelpreise nach Helmholtz holen konnten, Ausdruck dafür, dass unsere Forschung international wettbewerbsfähig ist. Das ist schon mal ganz beruhigend.
Aber das sind doch Forschungsvorhaben, die schon weit zurückliegen. Sie sagten ja ungefähr 20 Jahre. Sind Sie denn immer noch Spitze?
Natürlich sind wir immer noch Spitze, weil diese Forschung natürlich über einen längeren Zeitraum auch durchgeführt und weitergeführt werden und teilweise dann auch wirklich zur Begründung ganz neuer Arbeitsgebiete führen. Aber was wir darüber hinaus sicherstellen, ist die Qualität, indem wir die Programme, die wir bearbeiten, regelmäßig einer internationalen Begutachtung unterziehen. Gutachtergruppen besuchen unsere Zentren, schauen sich die Programme an. Die Gutachtergruppen sind überwiegend mit ausländischen, ausgewiesenen, herausragenden ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzt. Und basierend auf den Empfehlungen der Gutachter richten wir dann die Programme aus und gestalten auch die Finanzierung der Programme. Das heißt, wir haben dadurch auch das, was man so auf Neudeutsch Benchmarking nennt, das heißt den Vergleich auch international, nicht nur was Qualität anbetrifft, sondern auch strategische Relevanz. Man kann ja, wenn man in der Nische arbeitet, immer der Beste sein, weil man der Einzige ist. Wichtig ist ja, dass man sich auch im internationalen Wettbewerb auf den Gebieten behauptet, wo man nicht alleine ist, sondern wo viele arbeiten, weil es da interessante Wissenschaft auch zu tun gibt.
Die Helmholtz-Gemeinschaft benötigt viel Geld. Der Etat beläuft sich auf rund 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Mittel vom Bund und von den Ländern, Steuermittel. Können Sie, Herr Professor Lüneck, guten Gewissens sagen, ja, dieses Geld, 2,4 Milliarden im Jahr, ist wirklich gut angelegt?
Zunächst mal sind ja 2,4 Milliarden im Anbetracht der gegenwärtigen Finanzkrise und der großen Zahlen mit den vielen Nullen, die da diskutiert werden, nicht mehr so eindrucksvoll.
Ja, das stimmt. Aber vorher war es eindrucksvoll.
Vorher war es eindrucksvoll und es ist immer noch eindrucksvoll. Wir haben eine Grundfinanzierung von 1,7 Milliarden Euro, die sich zusammensetzt zu 90% aus Bundesmitteln. Deshalb haben wir auch diese nationale Mission und zu 10% aus Landesmitteln, und zwar aus Mitteln des Landes, wo eines unserer Zentren auch verortet ist. Wir nehmen darüber hinaus dann im Wettbewerb weitere 700 Millionen ein. 120 Millionen kommen aus der Wirtschaft, 80 Millionen kommen aus der EU. Und 500 Millionen sind Projektmittel wieder der öffentlichen Hand, die wir aber nicht so kriegen, sondern die ausgeschrieben werden, wo wir einer von mehreren Mitbewerbern sind und uns dann auch im Wettbewerb behaupten müssen. Sie müssen diese Zahl ja sehen im Zusammenhang mit den Gesamtausgaben Deutschlands für Forschung und Entwicklung. Die Bundesregierung hat sich ja verständigt auf das sogenannte Lissabon-Ziel, was da lautet, bis 2010 3% des Bruttoinlandsproduktes auszugeben für Forschung und Entwicklung. Wir liegen zurzeit so bei 2,5-2,6%. Was da noch fehlt, sind schon Milliardenbeträge. Die 2,5% sind jetzt rund 60 Milliarden Euro, ein Drittel öffentlich finanziert, zwei Drittel privat finanziert. Und wenn man auf die 3% kommen will, müsste man pro Jahr rund 10 Milliarden zusätzlich investieren in Forschung und Entwicklung, wieder aufgeteilt, ein Drittel öffentlich finanziert, zwei Drittel privat finanziert. Es gibt Länder, die skandinavischen Länder, die Schweiz, Japan, die mehr ausgeben als wir, auch mehr als 3%. Und ich denke, Deutschland ist gut beraten, wirklich in Forschung und Entwicklung, in Bildung und Ausbildung zu investieren, weil das wirklich eine nachhaltige Investition in die Zukunft ist. Ich spreche da nie von Kosten oder Ausgaben, sondern immer von Investitionen in die Zukunft.
Herr Professor Mlynek, in den vergangenen Monaten hat die Helmholtz-Gemeinschaft, das heißt besser gesagt ein kleiner Teil davon, sehr viele negative Schlagzeilen gemacht. Die Rede ist vom Atommülllager Asse 2 bei Wolfenbüttel, ein ehemaliger Salzstock. Dort wurden von 1965 bis 1995 rund 130.000 Fässer mit mittel- und schwach radioaktivem Abfall eingelagert. Auch mehrere Kilo des hochgiftigen Plutoniums befinden sich dort. Was hat bzw. hatte das Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt in München damit zu tun?
Die Asse ist zu dem Namensvorgänger des Helmholtz-Zentrums München, Deutsches Zentrum für Gesundheit und Umwelt, gekommen durch eine Entscheidung in den 70er Jahren, wo es darum ging, ein Forschungsbergwerk jetzt zu betreiben, um auch das Thema Strahlenschutz mit zu bearbeiten. Seit Anfang der 90er Jahre wird aber überhaupt keine Forschung mehr betrieben in der Asse, sondern die Asse wurde vorbereitet zur Schließung. Und schon seit mehreren Jahren gab es eine Diskussion darüber, eine kontroverse Diskussion, ob die Schließung der Asse nach Bergrecht oder nach Atomrecht erfolgen soll. Man hat sich jetzt dazu entschieden, nach Atomrecht zu schließen. Es gibt einen Betreiberwechsel. Die Asse wechselt vom Helmholtz-Zentrum München zur Bundesanstalt für Strahlenschutz. Und ich denke, das ist im Anbetracht der Situation jetzt auch eine vernünftige Entscheidung.
Ja, in Anbetracht der Situation, in den Salzstockasse 2 fließt schon seit den 60er Jahren Salzlauge. Die Stabilität soll bedroht sein. Auch eine Gefahr des Grundwassers wird nicht ausgeschlossen. Sie haben gesagt, seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird nicht mehr geforscht. Aber da ist doch irgendwas katastrophal schiefgelaufen, oder? Man hat geforscht, aber der Atommüll ist da drin. Es läuft Wasser ein. Die Bevölkerung ist beunruhigt. Selbst die Schließung des Salzstocks würde das Problem ja nicht lösen, oder?
Das muss man jetzt sorgfältig abklären. Alle die Tatsachen, die Sie gerade eben genannt haben, waren bekannt, sind auch hinreichend kommuniziert worden. Vielleicht nicht so öffentlich, wie das wünschenswert gewesen wäre. Aber hier hat zu keiner Zeit irgendwie Gefahr für Menschen bestanden, das ist auch nachweisbar. Und es ist auch nachweisbar, dass die Information an die Öffentlichkeit gegeben worden und auch an die zuständigen Behörden. Von daher denke ich, muss man die jetzige Situation auch bewerten vor dem Hintergrund der Gesamtdiskussion um das Thema Kernenergie als mögliche Option für die Zukunft. Es ist klar, dass in dem Zusammenhang auch das Thema der Endlagerung wieder hochkommt und diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird. Und von daher denke ich, ist es jetzt die richtige Entscheidung gewesen zu sagen, die Asse soll nach Atomrecht geschlossen werden. So war das ursprünglich nicht vorgesehen. Die Schließung sollte nach Bergrecht erfolgen, so ist auch alles vorbereitet worden. Und mit dieser Situation muss man jetzt verantwortungsbewusst umgehen und möglichst die Transparenz herstellen, die auch die Öffentlichkeit wünscht.
Wie erklären Sie sich den Wirbel um die Asse, wenn Sie sagen, die Informationen waren bekannt, Sie sind auch an die richtige Stelle gelangt? Interpretiere ich Sie da richtig, wenn ich sage, wir haben es soweit richtig gemacht, das ist auf politischer Ebene schiefgelaufen?
Ich habe ja gerade eben schon versucht anzudeuten, dass in dem Moment, wo eine Diskussion über Kernenergie als mögliche Energieoption, eine von mehreren, der Zukunft wieder öffentlich geführt wird, auch das Thema Endlagerung dazugehört. Und in dem Zusammenhang war die Asse natürlich ein Ansatzpunkt auch für diejenigen, die mit der Kernenergie eher Probleme haben, um nochmals auch auf das Thema Endlagerung und Entsorgung von radioaktiven Materialien hinzuweisen. Das ist eine Frage, denke ich, die man irgendwann auch mal entscheiden muss in unserem Land, wie man mit dem Thema Endlagerung umgeht. Ich habe immer für unsere Organisation gesagt, dass es für ein Land wie Deutschland wichtig ist, Kompetenz zu erhalten auf dem Gebiet auch der Nukleartechnologien. Ich habe immer gesagt, dass das für mich unabhängig davon ist, ob man entscheidet, wieder Kernkraftwerke zu bauen. Wichtig ist, denke ich, für Deutschland, dass wir bei der Forschung wissen, was international passiert. Und hier denke ich auch, keine Tabus zulassen sollten. Wir können uns momentan beispielsweise nicht mit neuen Brennstoffkreisläufen oder auch mit neuen Reaktorgenerationen beschäftigen von der Forschungsseite. Ich meine, das wäre notwendig, um einfach die Entwicklung in unseren Nachbarländern und weltweit einschätzen zu können, wenn jemand auch die Politik und die Öffentlichkeit danach fragt.
In unseren Nachbarländern herrscht, sagen wir mal, ein gewisser Pragmatismus, was das angeht. Die Finnen bauen Atomkraftwerke, die Franzosen setzen auch weiter darauf. Politisch ist es beschlossen, dass die Atomkraft in Deutschland abgewickelt wird. Aber unabhängig davon muss der Müll ja irgendwo hin. Wir haben ja laufende Atomkraftwerke und Sie haben es schon angesprochen. Was ist eigentlich mit der wissenschaftlichen Kompetenz? Ist das jetzt eine deutsche Diskussion, ein deutsches Problem, dass wir sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr und wir verschließen die Augen? Oder wie interpretieren Sie das?
Ich denke, das Thema Kernenergie als Energieoption der Zukunft wird viele Staaten beschäftigen im Anbetracht einerseits der Knappheit der natürlichen Ressourcen und andererseits des Klimathemas. Kohle ist wahrscheinlich immer noch der Rohstoff, der für einige Jahrhunderte vorrätig sein wird, um Energie zu erzeugen, auch Elektrizität zu erzeugen. Wir wissen aber andererseits auch, dass mit dem dabei ausgestoßenen CO2 ein Klimawandel einhergeht durch entsprechende Temperaturerhöhung. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, Alternativen zu entwickeln. Entweder dieses Treibhausgas CO2 abzutrennen, auch in Kohlekraftwerken und dann zu speichern. Da arbeiten wir übrigens auch dran von Helmholtz Seite in Pilotprojekten, hier auch in der Nähe von Berlin. Oder neue Energieformen zu entwickeln, gerade auch erneuerbare Energien. Ich denke, hier ist viel passiert in Deutschland auf dem Gebiet der Windenergie, die sich ja mittlerweile auch kommerziell durchgesetzt hat, nicht zuletzt auch durch staatliche Förderung. Wir sind Spitze, muss man sagen, gerade hier auch im Raum Berlin-Brandenburg, aber nicht nur auf dem Gebiet der Photovoltaik. Da haben sich viele Firmen gegründet, die gewachsen sind, massiv gewachsen sind die letzten 5 Jahre. Wir sind gut auf dem Gebiet der Solarthermie, wo deutsche Unternehmen Schlüsselkomponenten herstellen. Wir steigen ein in die Nutzung der Biomasse. Inwieweit diese Energieform letztlich für Deutschland selber einen großen Anteil des Energiebedarfs decken können, Stichwort Sonnenenergie, das ist nur ein Teil, denke ich, der Diskussion. Wichtig ist, dass wir Technologien entwickeln, die letztlich hier auch in Deutschland zu Wirtschaftswachstum und zu neuen und dann auch sicheren Arbeitsplätzen führen. Das heißt, für mich ist das Thema Umwelt und Umwelttechnologien, auch Energietechnologien, ganz wichtiges wirtschaftliches Thema, nicht zuletzt auch aus Gründen des Exports.
Kerntechnik, Atomtechnik, das ist ein Wissenschaftsbereich, der es schwer hat in der Öffentlichkeit, umstritten ist. Gentechnik ist ein anderer, Stammzellentechnik. Mein Eindruck ist, es gibt so eine Diskussion in Deutschland, dass gesagt wird, ich drücke das jetzt ein bisschen flapsig aus, die Steuerzahler finanzieren teure Studiengänge, die Forscher pfuschen dem lieben Gott ins Geschäft, also was jetzt die Gentechnik angeht oder die Stammzellentechnik, verändert das Erbgut von Pflanzen und Tieren, alle sind entsetzt, also irgendwas läuft da doch schief.
Das ist jetzt immer eine Frage auch der öffentlichen Wahrnehmung und der öffentlichen Diskussion. Ich denke, wenn man sich fragt, was waren die großen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, dann gehört sicherlich die Strukturaufklärung der DNA mit dazu. Das war ja letztlich die Grundlage auch für das, was wir heute als Gentechnik bezeichnen.
Ich glaube, das weiß ich noch aus der Schule, Desoxyribonukleinsäure.
Wunderbar. Ich sage das deshalb, weil wir uns natürlich, wenn wir auch über das Thema Gesundheit sprechen, darüber im Klaren werden müssen, dass auch ein Gesundheitssystem am Ende nicht nur funktionieren, sondern auch finanziert werden muss. Ich glaube, man wird mehr tun müssen im Bereich jetzt der Gesundheit, einerseits auf dem Gebiet Prävention und andererseits auf dem Gebiet individualisierte Medizin. Das heißt, die Gentechnik und der Zuschnitt jetzt auch einer ärztlichen Versorgung wirklich auf die individuellen Bedürfnisse und, wenn ich das so sagen darf, der gesunde Patient, also jemand, der seine Risiken früh genug kennt, um sie unter Kontrolle zu halten oder um die Risiken vielleicht auch durch Medikamente unter Kontrolle zu halten, ist eigentlich das, was auch im gesellschaftlichen Interesse sein sollte. Dazu braucht man Forschung, Forschung auch an vorderster Front, Forschung mit den modernsten Methoden. Und dazu gehört auch die Stammzellenforschung. Und ich denke, das gilt auch für die grüne Gentechnik. Manche Forschungsrichtungen in Deutschland werden dann sehr ambivalent gesehen, was durchaus in Ordnung ist, weil es Chancen und natürlich auch Risiken gibt, aber letztlich nicht zunächst so vorurteilsfrei gefördert, dass die Gesellschaft hinterher darüber entscheiden kann, wie sie mit den entsprechenden wissenschaftlichen Ergebnissen umgehen will, letztlich auch zum Wohle des Einzelnen. Da sind andere Länder, wie Sie gesagt haben, pragmatischer. Und am Ende, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, dass auch in Deutschland die Medikamente verwendet werden und gekauft werden, die helfen und heilen.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Zu Gast heute Professor Jürgen Lüneck, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Wissenschaftsorganisation in Deutschland. Herr Professor Lüneck, ich möchte jetzt ein bisschen bohren, was Sie persönlich angeht. Sie haben angesprochen, dass Physik, Ihr Fach, das Sie studiert haben, in Deutschland und auch in Paris, erst so gegen Ende der Schulzeit für Sie interessant wurde. Wie kam denn das dazu?
Das lag in dem Fall wirklich an dem Lehrer, den ich hatte in der Oberstufe, speziell dann auch in der 13. Klasse. Ich hatte immer schon Freude an Mathematik, aber mich haben dann einfach die Experimente begeistert, die wir im Unterricht gemacht haben. Und ich hatte auch das Gefühl gewonnen, dass man mit Physik hinterher relativ viel anfangen kann, dass man nicht nur jetzt weiter in der Wissenschaft arbeiten kann, dass man in die Wirtschaft gehen kann und da vielleicht dann auch interessante Tätigkeiten ausüben kann, bei dem einfach das starke analytische Denken, was man einübt in einem solchen Studium, hilfreich sein kann. Ich sage immer, dass ich relativ genau weiß, wie viel 2 und 2 ist, nämlich 4, und mir das auch von niemandem ausreden lasse.
Und das gefällt Ihnen?
Das gefällt mir und ich glaube, was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass die Physik relativ dicht am gesunden Menschenverstand arbeitet.
Okay. Sie sind Niedersachse, 1951 in Gronau an der Leine geboren. Aber Lüneck, das klingt für mich kein bisschen niedersächsisch.
Das stimmt, ist auch schwer aussprechbar, weil 3 Konsonanten in Folge kommen. Mein Vater kam aus Schlesien und Mlinek bedeutet im Polnischen wie im Tschechischen kleine Mühle, also Kaffeemühle. Das hat mir mal in meiner Schulzeit meine Französischlehrerin erklärt. Die kam aus Prag. Seitdem hatte ich dann den Spitznamen weg unter meinen Klassenkameraden. Ich war damals noch ein bisschen pummeliger, kleine, dicke Mühle.
Aber jetzt ist das vorbei, oder?
Ich hoffe doch.
Wie war denn das zu Hause? Sind Sie von Ihren Eltern inspiriert, animiert worden? Haben die das mitgetragen und haben gesagt, Junge, das ist prima, mach das, Physik finden wir gut?
Das war anders. Ich komme aus einem relativ einfachen Elternhaus. Ich war Einzelkind. Meine Eltern hatten weder Abitur noch studiert. Die wollten, dass es ihr Sohn mal besser hat, wie man so sagt, als sie selber. Von daher haben sie alles getan, um mich zu unterstützen in der Schule und dann auch im Studium. Mir selber war ehrlich gesagt auch klar in dieser Situation, dass für mich, wenn Sie so wollen, ein Aufstieg nur möglich war über Ausbildung und Bildung. Von daher war das für mich auch ganz natürlich, diesen Weg zu gehen. Darüber hinaus hat er Spaß gemacht und Freude, sodass das für mich auch jetzt keine Überwindung gekostet hat.
Ihre Hauptarbeitsgebiete, so steht es in Ihrem Lebenslauf, sind experimentelle Quantenoptik, Atomphysik und Oberflächenphysik. Und zu Ihren Spezialgebieten gehören Nanooptik, Optik, Interferometrie mit Atomen sowie nicht-lineare Optik. Also allein diese Aufzählung lässt mich ein bisschen atemlos zurück. Und ich hatte nicht das Glück, einen Physiklehrer zu haben, der mich begeistert hat. Sie haben gesagt, das analytische Denken fasziniert Sie, dass alles klar ist, dass es mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie man sie für Physik faszinieren kann oder begeistern kann?
Wenn man auf die Zahlen schaut, dann gibt es einen zahlenmäßigen Unterschied. Es gibt in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern, auch in der Physik, zu wenig Frauen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Dagegen muss man etwas tun. Wir bemühen uns von Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft, Werbung zu betreiben für Naturwissenschaft und Technik. Wir betreiben in unseren Helmholtz-Zentren sogenannte Schülerlabore, wo Schüler, Jugendliche, Oberstufenschüler im Allgemeinen hinkommen können, um zu experimentieren. Wir schleusen durch diese Schülerlabore jährlich über 40.000 Schülerinnen und Schüler. Die Laborplätze sind lange ausgebucht und ich denke, das ist ein Beitrag, Begeisterung zu wecken für Naturwissenschaft und Technik, hoffentlich auch bei Mädchen. Eine andere Aktivität, die wir gestartet haben vor gut anderthalb Jahren jetzt, ist die Initiative Haus der kleinen Forscher, wo wir in die Kindergartenumgebung gehen und dort auch Interesse wecken wollen für Naturwissenschaft und Technik mit ganz einfachen Experimenten. Das ist eine Initiative, die wir zusammen betreiben mit der Unternehmensberatung McKinsey, mit der Hopp-Stiftung. Das ist einer der Mitbegründer von SAP, der auch in der Bundesliga jetzt Furore macht mit Hoffenheim und der Firma Siemens. Wir haben mit 50 Kindergärten angefangen hier in Berlin. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3000 Kindergärten bundesweit, die in dieser Initiative mitwirken, die auch ganz stark die Erzieherinnen und Erzieher mit einbezieht. Und unser Ziel ist, bis Ende nächsten Jahres 10.000 der 50.000 Kindergärten in Deutschland in diesem Projekt drin zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen. Das ist unser Beitrag dafür, einfach schon bei klein auf Naturwissenschaft und Technik aufmerksam zu machen. Nicht zuletzt auch in der Hoffnung, dass sich Mädchen für diese Fächer irgendwann begeistern, weil sie spannend und toll sind.
Die Forschung fängt bei den ganz Kleinen an. Sie haben es angesprochen. Auf Helgoland können Kinder des evangelischen Kindergartens Windstärke 12 seit fast 2 Jahren auf den Spuren von Wissenschaftlern wandeln. So nach dem Motto, wie kann das Gummibärchen tauchen, ohne nass zu werden? Das ist ja so dann der Versuch der Helmholtz-Gemeinschaft, den Forschungsstandort Deutschland zu stärken. Aber da kann man ja nicht aufhören. Sie haben die Schülerlabore angesprochen und dann geht es ja weiter. Dann sind es irgendwann junge Leute, die sich entscheiden müssen, was sie wollen. Wie suchen Sie denn Ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus? Also herausragende Qualität heißt es, aber was bedeutet das wirklich?
Wir sind eine Forschungsorganisation, das sollte man vielleicht noch mal kurz erklären. Das heißt, wir bilden keine Studierenden aus, weder im Grundstudium noch im Hauptstudium. Wir haben dafür aber Doktoranden, und zwar rund 4.000, die wir gemeinsam mit Universitäten zur Promotion führen. Das heißt, Universitäten sind unsere natürlichen und auch unsere privilegierten Partner im deutschen Wissenschaftssystem. Doktoranden suchen wir aus, international. Die Doktorandenstellen werden ausgeschrieben. Wir rekrutieren international. In manchen Fächern gibt es eben auch nicht mehr genug deutsche Doktorandinnen und Doktoranden, sodass wir uns hier auch dem internationalen Wettbewerb stellen müssen. Und wir versuchen dann, den Besten auch wirklich attraktive Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Und das scheint uns gut zu gelingen. Wir tun darüber hinaus noch eine ganze Menge für etwas, was ich als Talentmanagement bezeichne. Personalentwicklung klingt immer so ein bisschen bieder. Talentmanagement klingt besser, finde ich, und trifft auch den Kern der Sache mehr. Wir haben, um potenzielle Führungskräfte nicht nur für uns, sondern dann für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem insgesamt auszubilden, eine Helmholtz-Akademie für Führungskräfte gegründet, wo wir begleitend jetzt zu den Forschungsarbeiten junge sogenannte High Potentials, also Leute, die viel Potenzial haben aus unserer Sicht, 2 Jahre über Präsenzkurse und dann auch Internetplattform an modernes Management auch in der Forschung heranführen, damit sie einfach diesen besonderen Herausforderungen vernünftig begegnen können, nämlich eine Gruppe zu führen, mit ihren Mitarbeitern entsprechend umzugehen, auch Gespräche zu führen, Mitarbeitergespräche zu führen, sich vernünftig zu organisieren, was ihre eigene Arbeit anbetrifft und so weiter. Das ist ein Programm, was bei unseren Nachwuchskräften auf enorme Resonanz stößt und, denke ich, auch richtungsweisend sein kann für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem. Das heißt, mein Anspruch und unser Anspruch in der Helmholtz-Gemeinschaft ist schon, auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das trifft übrigens auch für die Auszubildenden zu. Wir haben in unserer Organisation 1700 Auszubildende, weit mehr, als wir dann hinterher selber weiter beschäftigen können. Aber die werden uns mit Handkuss abgenommen von den Unternehmen, weil wir sie hervorragend ausbilden. Und wir haben die höchste Ausbildungsquote von Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland, weit über 7%.
Wir haben jetzt viel über Motivation gesprochen. Sie haben 2 Söhne, 20 und 24 Jahre alt. Konnten Sie die beiden für Naturwissenschaften begeistern?
Den großen ja, ohne mein Zutun. Der studiert tatsächlich auch Physik und macht zurzeit seine Diplomarbeit in Frankreich, in Paris. Der Jüngere hat jetzt gerade Abitur gemacht und orientiert sich noch. Der will jetzt erstmal nach China, um die Sprache zu lernen und in China einige Praktika zu absolvieren, bevor er sich dann, glaube ich, endgültig entscheidet.
Herr Professor Mlynek, Sie waren Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 3 Jahren nun stehen Sie an der Spitze der größten deutschen Forschungsorganisation, der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich nehme an, Sie haben überhaupt keine Zeit mehr zu forschen, oder?
Nein, das hörte auf, als ich 2000 dann von Konstanz, wo ich über 10 Jahre Professor war, an der Universität nach Berlin gewechselt bin als Präsident der Humboldt-Universität. Man muss sich dann entscheiden. Und die Entscheidung, vor der ich stand, war da gerade knapp 50, entweder weiter Forschung zu betreiben, nach der Devise mehr von demselben, oder nochmal was Neues anzupacken. Und ich habe mich dann nach Rücksprache mit meiner Frau in diesen Angelegenheiten, spreche immer mit meiner Frau, dafür entschieden, nochmal was anderes zu machen, auch vom schönen Bodensee dann nach Berlin zu gehen und ganz in das Wissenschaftsmanagement zu wechseln. Man kann nicht gleichzeitig noch forschen und eine solche Managementaufgabe wahrnehmen. Das geht einfach nicht. Da würde man sich in die Tasche lügen. Von daher ist es eine Weichenstellung. Manche entscheiden sich dann für solche Veränderungen im eigenen Leben und manchen ist die Wissenschaft dann doch so lieb und so wichtig, dass sie das mit großem Erfolg dann auch ihr Leben lang machen wollen.
Sie können nicht mehr forschen? Haben Sie denn noch Zeit, sich zu entspannen? Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, als Chef von 26.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter fast 9.000 Wissenschaftler. Wo haben Sie den Raum, mal abzuschalten, ganz was anderes zu machen? Was tun Sie dann?
Ich gehe gerne einfach in die Natur spazieren. Ich gehe gerne, und Berlin ist da natürlich super, in die Philharmonie. Ich gehe gerne in die Oper, ins Theater, wenn immer es sich machen lässt. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, gerade in einer Stadt wie Berlin. zusammen mit meiner Frau. Wir versuchen auch einmal die Woche die Familie insgesamt zusammenzukriegen, damit man mal Dinge in Ruhe besprechen kann. Ich denke, das funktioniert ganz gut auch vom Ausgleich her.
Sie haben Ihre Frau angesprochen, die bei wichtigen Entscheidungen befragt wird. Das Thema Frau und Wissenschaft oder Familie und Wissenschaft ist eins, das Ihnen sehr wichtig ist. Auf der Webseite der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es eine Rubrik, die heißt Chancengleichheit. Und unter den Wissenschaftlern sind 21% Frauen. Wie fördern Sie junge Frauen und Männer in der Helmholtz-Gemeinschaft, die wissenschaftlich arbeiten wollen und trotzdem eine Familie gründen?
Wir versuchen, eine entsprechende Infrastruktur mit zu unterstützen, beispielsweise durch Kindergärten, die wir haben, auch in unseren Helmholtz-Zentren. Wir haben Wiedereinstiegsstellen für Wissenschaftlerinnen, die eine Auszeit genommen haben wegen Kindern. Wir haben spezielle Mentoring-Programme auch für Wissenschaftlerinnen, die wir in besonderer Weise unterstützen, weil wir das Potenzial auch gerade dieser Frauen sehen, in Wissenschaft, Verwaltung und Administration einen besonderen Beitrag zu leisten. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Königsweg. Man muss das Thema aktiv angehen und man muss immer wieder auch darauf aufmerksam machen, dass das Thema Gleichstellung ein wichtiges Thema ist. In dem Zusammenhang kommt ja immer auch das Thema Quotenregelung auf. Ich persönlich glaube mittlerweile, dass wir ohne quantitative Vorgaben beim Thema Gleichstellung nicht weiterkommen, weil wir eben doch in einer Männergesellschaft leben. Ich beobachte das immer wieder, auch wenn es um die Besetzung von Professuren und Spitzenpositionen geht. Man gibt sich zu wenig Mühe, wirklich zu schauen, in Deutschland, aber auch international, ob es nicht doch auch geeignete jetzt Wissenschaftlerinnen oder Frauen gibt, die Forschungsmanagement betreiben, die man für die eigene Organisation gewinnen kann. Ich denke, man muss hier sehr viel aktiver suchen und darf nicht darauf warten, dass einem dann auch die Wissenschaftlerinnen einfach so zugeflogen kommen. Dafür gibt es noch zu wenige, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man sucht, aktiv sucht, Personen gezielt anspricht und ihnen entsprechende Angebote macht, gegebenenfalls auch für den Partner, dass man dann Frauen gewinnen kann, auch für Führungspositionen. Da gibt es einen klaren Nachholbedarf, nicht nur in der Wissenschaft, sondern, das wissen wir beide, auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft allgemein.
Hat es lange gedauert, bis Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind?
Das war für mich eigentlich immer ein Thema, auch schon als ich noch in der Forschung aktiv war. Ich habe mich immer darum bemüht, auch gerade in der Physik Frauen in meinen Lehrstuhlbereich, in meine Arbeitsgruppe zu holen, um sie dann aufzubauen, wenn man das so sagen kann, damit sie den nächsten Karriereschritt tun können. Gerade Frauen zwischen 30 und 35 müssen wir klare Karriereperspektiven bieten können und nicht nur Zeitverträge, denn in diese Zeit fällt auch oft die Entscheidung für eine Familiengründung. Wenn man dann nur einen Vertrag hat über 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, dann ist das einfach keine gute Grundlage für eine Entscheidung für die Wissenschaft, wenn man vielleicht in anderen Zusammenhängen Angebote bekommt, auch berufliche Angebote bekommt, die länger tragen. Von daher denke ich, müssen wir das Problem auch strukturell stärker angehen.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Zu Gast heute Professor Jürgen Lüneck, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Herr Professor Lüneck, ich möchte noch mal auf etwas zurückkommen, was Sie angesprochen haben. Förderung, naturwissenschaftliche Förderung fängt bei den ganz Kleinen an. Es war die Rede von der Initiative Haus der kleinen Forscher. Da machen sehr viele Kindergärten mit. Und das macht ja nicht nur die Helmholtz-Gemeinschaft, sondern sie machen es zusammen mit der Siemens AG, der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Wie steht es denn in Deutschland um die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung und Industrie?
Da hat sich viel zum Positiven entwickelt. Das ist, glaube ich, auch eine Kultur- und Mentalitätsfrage. Es gab ja über viele Jahre Vorbehalte der Wissenschaft, der Wirtschaft gegenüber, in dem Sinne, dass man zu anwendungsnah sein könnte mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Ich persönlich, so bin ich auch von meinem akademischen Lehrer sozialisiert worden, habe Grundlagenforschung und Anwendung nie als Gegensatz empfunden, sondern immer als Paar. Ich habe mir gesagt, es ist klasse, wenn ich gute Veröffentlichungen mache, wenn ich tolle Forschungsergebnisse erziele. Aber ich habe mir dann auch irgendwann gesagt, dass es ganz schön wäre, vielleicht zur Gründung neuer Arbeitsplätze beizutragen. Das heißt, ich habe angefangen, dann auch in meiner eigenen Arbeitsgruppe Patente zu machen, Lizenzen auszugeben und habe dafür geworben. Und das hat dann ganz gut funktioniert, dass der Schutz geistigen Eigentums zu etwas wurde in meiner eigenen Arbeitsgruppe, was genauso Bestandteil unserer Arbeitskultur war wie das Erzielen und Veröffentlichen jetzt herausragender wissenschaftlicher Ergebnisse. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt mittlerweile. Es gibt viele. Und ich meine auch, dass die Wirtschaft mittlerweile erkannt hat, dass das nicht nur in Kooperation mit den üblichen Verdächtigen im Ausland, speziell in den USA liegt, wie Harvard oder MIT oder Stanford, sondern dass es eben auch in Deutschland vor der Haustür hervorragende Wissenschaftseinrichtungen gibt, Universitäten, Helmholtz-Zentren, mit denen sich auch eine engere Zusammenarbeit, manchmal sogar eine strategische Partnerschaft lohnt. Das heißt, beide Seiten sind, glaube ich, in den letzten 10 Jahren doch sehr viel mehr aufeinander zugegangen. Was ich mir wünschen würde, ehrlich gesagt, ist, dass unternehmerisches Denken noch stärker einzieht, auch in die Köpfe junger Menschen, dass unternehmerische Selbstständigkeit auch durchaus mit eine der Berufsoptionen sein kann, über die man als Berufsanfänger nachdenkt.
Einmal abgesehen von der noch engeren Zusammenarbeit mit der Industrie und außeruniversitären Einrichtungen, was wünschen Sie sich für die Helmholtz-Gemeinschaft für das nächste Jahr?
Also was ich mir wünsche ist, dass wir diesem Anspruch, groß zu denken, groß zu handeln, Forschungsinfrastrukturen aufzubauen, bereitzustellen, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die internationale Wissenschaftlergemeinde, dass wir diesem Auftrag nachkommen und Projekte in Deutschland entwickeln, die Leuchtturmcharakter haben.
Wäre Hermann von Helmholtz, der Namensgeber der Helmholtz-Gemeinschaft, stolz auf das, was Sie und Ihre vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun?
Ich glaube ja, weil wir uns um wichtige Themen der Gesellschaft kümmern, weil wir versuchen, mit kritischer Masse zu arbeiten und weil wir den Transfergedanken im Auge haben, und zwar nicht nur jetzt in die Wirtschaft, sondern auch in die Gesellschaft. Wir übergeben ja gerade in diesen Tagen ein Tsunami-Frühwarnsystem an die indonesische Regierung. Das war eine Entscheidung noch der Regierung Schröder nach dem Seeerdbeben in Asien vor gut 3 Jahren. Mittlerweile haben wir ein System entwickelt, wo auch die Kompetenz, die wir haben, voll zum Tragen kommt, nämlich die Geowissenschaften von der Erdbebenseite her, die Marinetechnologie von der Bojenseite her und die Satellitentechnologie über unser deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich glaube, Helmholtz wäre begeistert, wenn er das sehen würde.
Ihnen geht die Arbeit nicht aus?
Ich denke, auf absehbare Zeit sicherlich nicht.
In der Sendung Der Talk hörten Sie ein Gespräch von Regina König mit Professor Dr. Jürgen Lüneck. Die Redaktion hatte Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.